Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zur 12. Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Der Herbst markiert im Arbeitsrecht meist den Übergang in eine Phase, in der vieles wieder Fahrt aufnimmt. Neue Gesetzesentwürfe, Verordnungen, erste Entscheidungen nach den ruhigeren Sommermonaten und irgendwie schon ein Sprint in die Weihnachtszeit.
Ja, wir versuchen trotz des gestiegenen Drucks wieder aktuell zu werden. Heute sprechen wir unter anderem über die geplante Reform rund um Bildungskarenz und Weiterbildungsbeihilfe. Ein Thema, das nicht nur politisch, sondern auch praktisch für viele Unternehmen relevant ist. In unserem heutigen Deep Dive tauchen wir in ein Thema ein, das vielen vertraut klingt, aber immer wieder Fragen aufwirft, und zwar die leitenden Angestellten. Denn oft ist gar nicht eindeutig, wer tatsächlich zu den leitenden Angestellten zählen und was das arbeitsrechtlich eigentlich für Konsequenzen hat.
Bevor wir inhaltlich starten, möchten wir heute etwas Neues mit Ihnen teilen. Wir freuen uns sehr. Wir haben einen Sponsor, und zwar LexisNexis. LexisNexis steht, wie kaum ein anderes Unternehmen, für digitale Rechtsinformation, Legal AI und juristische Innovation. Und genau diese Themen beschäftigen ja auch uns regelmäßig. Umso schöner also, dass wir jetzt gemeinsam aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht sichtbar machen können. Vielen Dank an LexisNexis für die Unterstützung und die Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr drauf.
HörerInnen fragen.
Es hat uns diesmal auch eine spannende Hörerfrage erreicht, auf die wir eingehen wollen. Die Frage betrifft den jüngst aufgeschnürten Gehaltsabschluss der Beamten und Beamtinnen. Trotz schon früher erzielter Einigung mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, der GÖD, wurde dieser aufgrund der angespannten Budgetlage nämlich neu verhandelt. Und dabei stellt sich einer unserer Hörer die Frage, wie es um das Verhältnis zwischen Vertragsbindung und staatlicher Budgethoheit steht.
Tatsächlich ist es erstmals vorgekommen, dass ein bestehender Abschluss für den öffentlichen Dienst wieder aufgeschnürt worden ist. Ursprünglich war geplant, dass die öffentlichen Bediensteten 2026 ein Plus von 0,3 Prozentpunkten über der Inflation erhalten. Das wären rund 3,3 Prozent für das Jahr 2026 gewesen.
Die Gehälter im öffentlichen Dienst werden, anders als jene im privaten Bereich, für die ja weitestgehend Kollektivverträge abgeschlossen werden, auf Grundlage einer Vereinbarung mit der GÖD, also der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, als Gesetz beschlossen. Der entsprechende Beschluss im Nationalrat erfolgte im Dezember 2024. Aufgrund der budgetären Lage ist die Bundesregierung zuletzt allerdings auf die Gewerkschaft zugegangen, um diese Einigung nochmal aufzumachen. Das Drohpotenzial, mit dem die Bundesregierung hier aufwarten kann, Nulllohnrunden für 2027 und 2028.
Genau, im Budgetpfad, der gesetzlich beschlossen wird, ist für die Jahre 2027 und 2028 nämlich eine Nulllohnrunde für den öffentlichen Dienst eingestellt. Dieser Pfad wird allerdings entsprechend der laufenden Budgetentwicklungen adaptiert, also ist noch nichts fix. Zurück zur seit November 2024 bestehenden Einigung der damaligen Bundesregierung mit der GÖD. Diese wurde zwar im Parlament beschlossen, der Nationalrat kann allerdings auch einen neuen Gesetzesbeschluss fassen, der von dieser Vereinbarung abweicht.
Genau, der Gesetzgeber hat nämlich die Freiheit, eine demokratisch beschlossene Rechtslage auch wieder demokratisch zu ändern. Die Freiheit des Gesetzgebers ist aber im Rahmen des aus der Verfassung abgeleiteten Vertrauensschutz begrenzt. Der betroffene Schützer soll die langfristig und im Hinblick auf bestehende Rechtslage disponiert haben. Der Vertrauensschutz ist in Österreich ja ein direkt aus den Grundrechten abgeleitetes Prinzip, das in zahllosen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs, insbesondere zu Pensionsansprüchen, aber auch anderen Themen, konkretisiert wird. Er führt tendenziell zu einer Verfestigung von Rechtspositionen und bindet damit den einfachen Gesetzgeber stark an vor langer Zeit getroffene Entscheidungen. Gerade in Zeiten mit hohem Reformbedarf und Budgetdruck keine einfache Sache. Wir machen dazu demnächst deswegen auch eine eigene Folge.
Unbedingt. Im vorliegenden Fall der Änderung einer Regelung, die noch kein Jahr alt war und deren Ausmaß sich in Grenzen hält, treten allerdings sicher noch keine Probleme mit dem Vertrauensschutz auf. Vielmehr geht es hier um die politischen Auswirkungen des Abweichens von einer sozialpartnerschaftlichen Einigung. Denn auch wenn es dem Nationalrat freisteht, eine Änderung der Gesetzeslage vorzunehmen, steht es der Gewerkschaft natürlich auf, entsprechend mit politischem Druck und Arbeitskampfmaßnahmen bis hin zum Streit darauf zu reagieren. Eine von der Einigung abweichender Gesetzesbeschluss im Nationalrat wäre auch aufgrund der personellen Verflechtungen zwischen Gewerkschaft und Abgeordneten sehr unwahrscheinlich.
Genau, die bestehen übrigens nicht nur bei der SPÖ. Aus diesem Grund wurden die Verhandlungen eben neu aufgenommen, um im Konsens vom aktuellen Gesetzesbeschluss abgehen zu können. Am 7. Oktober haben sich der Bund und die Gewerkschaft nun auf eine neue Vereinbarung geeinigt, die unter anderem vorsieht, dass die bisher geplante Anhebung der Gehälter im öffentlichen Dienst ab 1. Jänner 26 um ein halbes Jahr nach hinten geschoben wird. Damit wurde also weder einseitig von der bestehenden Vereinbarung abgegangen, noch das Drohpotenzial einer Nulllohnrunde für 2027 und 2028 verwirklicht.
Auch künftig werden uns die Entwicklungen im Zusammenhang mit bestehenden Lohnabschlüssen begleiten, denn eine ähnliche Situation gibt es auch im Handel. Die VerhandlerInnen im Handel haben sich Ende vergangenen Jahres im Kollektivvertrag auf einen 2-jährigen Gehaltsabschluss geeinigt. Allerdings wurde damals festgeschrieben, dass ab einer Inflation von 3% im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 der Abschluss noch einmal aufgerollt werden muss. Ein Fall, der nun eintritt.
Ja, es bleibt spannend. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Frage und freuen uns auch auf weitere Fragen, die wir immer gerne beantworten. Nun aber zu unserem bereits angekündigten Update in der Gesetzgebung. Dort tut sich nämlich gerade einiges, was den Zugang zu Weiterbildung und die finanzielle Unterstützung während dieser Zeit betrifft.
Hintergrund der Neuerung ist, dass das Instrument der Bildungskarenz bzw. Bildungsteilzeit zwar dazu gedacht war, Menschen mit geringeren Chancen am Arbeitsmarkt durch Weiterbildung bessere Perspektiven zu eröffnen, allerdings wurde sie zunehmend auch dazu genutzt, eine Auszeit vom stressigen Berufsalltag zu nehmen oder die Elternkarenz zu verlängern. Das System soll nun reformiert werden. Bevor wir uns aber den geplanten Neuerungen widmen, kannst du uns einen kurzen Überblick dafür geben, wie die Bildungskarenz bisher ausgestaltet war, Katharina?
Ja klar, ArbeitnehmerInnen konnten ja bisher bis zu 12 Monate Bildungskarenz in Anspruch nehmen oder im Rahmen der Bildungsteilzeit ihr Arbeitsausmaß zwischen 25% und 50% reduzieren. Während dieser Zeit konnten sie Arbeitslosengeld, das in dem Fall dann Weiterbildungsgeld heißt, in der Regel in der Höhe von ca. 55% des letzten Nettogehalts beziehen. Voraussetzung war, dass sie zuvor mindestens 6 Monate beschäftigt waren und eine Vereinbarung mit ihren Arbeitgebern vorlag. Die geplante Weiterbildung musste zwar vom AMS genehmigt werden, die Anforderungen an die Kurse waren aber eher niedrig angesetzt. Kein Wunder also, dass die Bildungskarenz mit deutlichen Auswirkungen auf die öffentlichen Ausgaben, im vergangenen Jahr war es rund 500 Millionen Euro, immer beliebter geworden ist.
In den vergangenen Jahren hat das Weiterbildungsgeld auch die Gerichte beschäftigt, weil das AMS immer mehr bereits ausbezahltes Weiterbildungsgeld zurückgefordert hat. Dabei stößt man auf Fälle, in denen die geförderten Weiterbildungsmaßnahmen zumindest auf den ersten Blick eher ungewöhnlich erscheinen, etwa Fernkurse zu Achtsamkeitstraining oder Aromatherapie. Auch jene Fälle, in denen die Bildungskarenz nahtlos an die Elternkarenz angeknüpft wurde, sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Und natürlich haben Arbeitgeber, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, oft auf Wunsch ihrer Arbeitnehmer anlässlich eines Ausscheidens am Ende noch eine Bildungskarenz angehängt. Sozusagen als Abschiedsgeschenk auf Kosten der Arbeitslosenversicherung.
Genau, und das wirft die grundsätzliche Frage auf, was eigentlich angesichts der hohen Kosten überhaupt Zweck dieser Regelung sein sollte. Schon 2023 hat der Rechnungshof Kritik geübt. Die Idee, dass ArbeitnehmerInnen nach der Bildungskarenz besser qualifiziert zurückkehren, ging nämlich oft nicht auf. Über 25% bei Frauen, sogar über 30% waren unmittelbar nach der Bildungskarenz nicht erwerbstätig. Außerdem nutzten vor allem höher qualifizierte Personen die Bildungskarenz, also gerade nicht die Zielgruppe, für die sie ursprünglich einmal gedacht war. Angesichts der angespannten Budgetlage und der hohen Kosten für die Arbeitslosenversicherung hat die aktuelle Regierung also nun eine Reform in Angriff genommen. Sie bringt strengere Zugangsvoraussetzungen, ein deutlich gekürztes Jahresbudget, nämlich 150 Millionen Euro. Diese Summe ist auch im Gesetzentwurf in § 1 Absatz 6 des Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes festgehalten. Eine verpflichtende Bildungsberatung vor Antragstellung und strengere Nachweispflichten. Der Gesetzentwurf befindet sich aktuell in der Begutachtungsphase. Was dürfen wir denn von dem neuen Modell erwarten, Julia?
Mit der Neuregelung will der Gesetzgeber einige Probleme anpacken, die wir vorhin schon besprochen haben. Dabei ist aber wichtig zu betonen, dass das Modell, also die geplanten gesetzlichen Änderungen, aktuell noch in der Begutachtungsphase ist, das heißt noch nicht beschlossen ist. Laut vorgeschlagenem Modell soll es künftig keinen Rechtsanspruch mehr auf die neue, das Weiterbildungsgeld ersetzende Weiterbildungsbeihilfe geben. Die Zustimmung der ArbeitgeberInnen allein also soll nicht mehr ausreichen. Außerdem wird das AMS mit einem deutlich kleineren Budget auskommen müssen. Geplant sind derzeit, wie du bereits gesagt hast, Katharina, nur noch rund 150 Millionen Euro jährlich. Und es ist eine strikte Prüfung durch das AMS geplant. Gefördert werden sollen nur noch Weiterbildungen, die arbeitsmarktpolitisch sinnvoll und erfolgsversprechend sind. Auch bei den Zugangsvoraussetzungen wird sich laut vorliegendem Entwurf etwas tun. Die Mindestbeschäftigungsdauer vor dem Bezug der Weiterbildungsbeihilfe soll von bisher 6 auf 12 Monate verdoppelt werden. Bei der Beihilfe soll zudem ein Mindestbetrag von €1.212 sowie eine einkommensabhängige Obergrenze bei maximal 2.038 Euro pro Monat eingeführt werden. Und zuletzt noch eine besonders relevante Änderung für werdende Eltern. Zwischen dem Ende der Elternkarenz und dem Bezug der Weiterbildungsbeihilfe sollen den Regierungsplänen entsprechend künftig mindestens 26 Wochen liegen. Das bedeutet, dass ein direkter Anschluss an die Elternkarenz künftig nicht mehr möglich ist.
Ja, da muss dann rechtzeitig ein zweites Kind her. Danke für den Überblick. Auch auf Arbeitgeberseite gibt es noch eine wesentliche Neuerung. Liegt nämlich das Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer über derzeit 3.255 Euro, solche Werte werden regelmäßig dann auch valorisiert, sollen Arbeitgeber selbst 15% der Weiterbildungsbeihilfe übernehmen. Der Zuschuss des Arbeitgebers reduziert entsprechend die AMS-Beihilfe und damit deren Verpflichtung. Damit will man sicherstellen, dass auch auf Arbeitgeberseite eine Abwägung über den tatsächlichen Nutzen der Weiterbildung erfolgt. Weiters wird dadurch wohl ein stärkeres Interesse des Arbeitgebers an der Weiterbeschäftigung nach der Bildungskarenz bestehen. Auch wenn die Änderungen noch nicht beschlossen wurden, unterm Strich heißt es wohl zukünftig, die Hürden steigen sowohl finanziell als auch inhaltlich. Die Weiterbildung wird nämlich künftig stärker gesteuert und nur gezielt gefördert.
Wir halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden. Und damit zu unserem heutigen Hauptthema, den leitenden Angestellten. Eine arbeitsrechtliche Kategorie, die regelmäßig für Diskussionsstoff sorgt. Wer gilt als leitender oder leitende Angestellte? Welche Rechte oder auch Pflichten sind mit der Einordnung verbunden? All das schauen wir uns jetzt gleich genauer an und beginnen mit der Frage, leitende Angestellte, was bzw. wer ist das eigentlich?
Ja, leitende Angestellte nehmen eine besondere Rolle in Unternehmen ein. Sie stehen rechtlich und organisatorisch zwischen der klassischen Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberinnenseite. Sie nehmen oftmals Führungsaufgaben wahr, treffen Entscheidungen im Namen des Unternehmens und stehen damit in einer ganz anderen Position als normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch wenn leitende Angestellte vertraglich meist Arbeitnehmerinnen sind, gelten für sie teils abweichende Regelungen. Aber bevor wir diese näher besprechen, wie werden leitende Angestellte denn gesetzlich definiert?
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Spannend ist, dass der Begriff leitende Angestellte in Österreich in verschiedenen Gesetzen und Regelungen auftaucht und dort nicht immer einheitlich definiert wird. Vor allem dort, wo es um Schutz von ArbeitnehmerInnen geht, ist die Einstufung aber besonders wichtig. Denn je nachdem, ob jemand als leitende oder leitende Angestellte eingestuft wird, gelten unterschiedliche arbeitsrechtliche Bestimmungen. Als Beispiele sind hier der Kündigungsschutz, das Wahlrecht zum Betriebsrat, Höchstgrenzen für die Arbeitszeit, die Bezahlung von Überstunden oder auch die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung zu nennen. All diese Regelungen kommen auf leitende Angestellte, je nachdem, ob es sich um leitende Angestellte nach APVG, also dem Arbeitsverfassungsgesetz oder dem AZG handelt, mehr dazu gleich, nicht zur Anwendung.
Genau, also das zeigt, dass die Einordnung nicht nur ein Detail ist, sondern ganz entscheidenden Einfluss auf die Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz hat. Die gesetzlichen Definitionen sind immer unabhängig auch von Jobtiteln zu prüfen. Also wenn Unternehmen hier ganz viele verschiedene Namen für Führungspersonen haben, heißt das nicht automatisch, dass es leitende Angestellte sind. Wie du sagst, ist der Begriff der Leitenden eben nicht einheitlich geregelt und die Abgrenzung auch nicht immer ganz eindeutig. Zum einen finden wir den Begriff der leitenden Angestellten im Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz. Bis August 2018 waren vom Geltungsbereich der beiden Gesetze Arbeitnehmerinnen ausgenommen, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen waren. Die Ausnahme wurde 2018 im Kontext der EU-Arbeitszeitrichtlinie noch erweitert. Konkret heißt es jetzt in § 1 Absatz 2 Ziffer 8 des Arbeitszeitgesetzes, ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist und deren gesamte Arbeitszeit aufgrund der besonderen Merkmale der Tätigkeit a. nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird oder b. von diesen Arbeitnehmern hinsichtlich Lage und Dauer selbst festgelegt werden kann. Man sieht, das Gender-Konzept des Gesetzgebers entspricht etwa unserem. Es ist nicht sehr stringent. Die Ausnahme hat ihren Grund in der besonderen Rolle leitender Angestellte und anderer Personen mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass sich die Arbeit in solchen Positionen nicht in fixe Zeitrahmen pressen lässt. Leitende Angestellte oder sonstige man könnte von Experten oder Expertinnen sprechen, können daher ihre Arbeitszeit oft weitgehend selbst einteilen und bekommen in der Regel auch ein höheres Gehalt als nicht leitende Arbeitnehmer. Kurz gesagt, Verantwortung, Flexibilität und Entlohnung hängen hier, zumindest nach der Rechtsprechung, eng zusammen.
Jetzt hast du erklärt, dass leitende Angestellte aus dem Anwendungsbereich des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes ausgenommen sind. Was heißt das konkret für die betroffenen ArbeitnehmerInnen?
Naja, also für sie gelten einmal keine gesetzliche Normalarbeitszeit, keine Höchstarbeitsstunden, es sind die Ruhezeiten nicht einzuhalten, leitende Die dürfen eigentlich grundsätzlich immer arbeiten, an Sonn- und Feiertagen, rund um die Uhr, ohne bestimmte Pausen. Es bedeutet aber auch eben, dass sie keinen gesetzlichen Anspruch auf Auszahlung von Überstunden und Überstundenzuschlägen haben, weil auch § 10 AZG beispielsweise nicht gilt. Das gilt das gesamte AZG nicht. Strittig und im Einzelfall zu beurteilen ist dann, ob arbeitszeitrechtliche Bestimmungen von Kollektivverträgen auf leitende Angestellte anzuwenden wären, weil dem Kollektivvertrag als solchen unterliegen die meisten leitenden Angestellten schon. Ein Anspruch auf Überstundenentlohnung kann aber zum Beispiel im Arbeitsvertrag geregelt werden. Meistens haben leitende Angestellte ohnehin All-In-Vergütungen. Die Deckungsprüfung nach LSTBG muss dann anhand des kollektivvertraglichen Mindestlohns erfolgen und meistens sind dann eben auch keine Überstundenzuschläge mit einzurechnen. Aber die Deckungsprüfung ist im Regelfall ohnehin kein Problem, weil leitende Angestellte ja eben meist überdurchschnittlich entlohnt werden. Wichtig ist übrigens Folgendes. Der Gesetzgeber hat die Arbeitszeitrichtlinie fast ein wenig übererfüllt. Denn die Ausnahme vom Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz greift nach der österreichischen Regelung sowohl bei Leitenden als auch bei Sonstigen, also bei den Experten, nur dann, wenn die gesamte Arbeitszeit nicht gemessen wird oder sich im Voraus nicht festlegen lässt.
Zusammengefasst kann man also sagen, dass leitende Angestellte aus Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz ausgenommen sind, die ihre Arbeitszeit komplett selbst bestimmen können. Also sowohl die Frage, wann sie arbeiten, als auch die Frage, wie lange. Kannst du uns hier ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung nennen?
Gerne. Weil das ja im Gesetz recht abstrakt ist, hilft es ja immer in die Rechtsprechung hineinzuschauen. Leitende Angestellteneigenschaft nach AZG besteht zum Beispiel bei einem Geschäftsführer eines Vereins, der nicht nur Mitarbeiter einstellen und kündigen durfte, sondern sich auch seine Arbeitszeit völlig frei einteilen und auch seinen Urlaub nehmen konnte, ohne das vorher abstimmen zu müssen. Wir verlinken die ganzen Entscheidungen, die jetzt zitiert werden, wie immer in den Shownotes. Auch beim ärztlichen Leiter einer Fachabteilung, der die volle Verantwortung für die Abteilungen getragen hat und die Urlaubs- und Arbeitszeit sowie die Bettenzuteilung eigenständig vorzunehmen hatte. In diesen Fällen konnten die Arbeitnehmer also frei über ihre Arbeitszeit verfügen und hatten eben entsprechende Anordnungsbefugnisse. Umgekehrt gilt, wer Führungskraft ist, also Mitarbeiter anleitet und Verantwortung trägt, fällt nicht automatisch aus dem Anwendungsbereich von Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz. Wenn jemand Führungsaufgaben zum Beispiel nur in einem engen zeitlichen Korsett erledigen kann, also an feste Zeiten gebunden ist, hat er eben keine Arbeitszeitautonomie und ist damit eben nicht leitender Angestellter im Sinne des AZG. Spannend ist vielleicht auch, dass auch eine Teilzeitbeschäftigung der Einstufung als leitende oder leitende Angestellte nicht entgegensteht, sofern tatsächlich eine selbstständige Entscheidungsbefugnis vorliegt, also auch über ihr eigenes Arbeitszeitausmaß, beispielsweise im Rahmen einer Gleitzeit. Bei Elternteilzeit, wo nach dem EMSchG bzw. VKG die Arbeitszeit ja schon ganz genau festgelegt werden muss, kann aber natürlich schon ein gewisses Spannungsfeld entstehen.
Ja, danke Katharina. Genau diese Beispiele zeigen gut, worauf es bei der Einordnung als leitender Angestellter jetzt mal konkret im Sinne des AZG ankommt. Es geht nicht nur um den Titel, sondern um echte Entscheidungsbefugnis, Eigenverantwortung und die Möglichkeit, Arbeitszeit und Abläufe im Wesentlichen selbst zu gestalten. Wer kaum Entscheidungsspielraum hat und wesentliche Vorgaben von der Unternehmensleitung bekommt, erfüllt auch nicht die Voraussetzungen der Eigenschaft als leitender Angestellter.
Genau. Jetzt haben wir ja schon gesprochen, es gibt nicht nur die AZG leitenden Angestellten, sondern auch noch die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz.
Ja, der Begriff leitender Angestellte begegnet uns auch im Arbeitsverfassungsgesetz, genauer gesagt in dessen § 36 AVG. Dieser normiert den betriebsverfassungsrechtlichen ArbeitnehmerInnenbegriff, also wer zur Belegschaft zählt, wenn es um Mitbestimmung auf Betriebs-, Unternehmens- oder Konzernebene geht. Konkret heißt es in § 36 Absatz 2 AVG unter anderem, als Arbeitnehmer gelten nicht in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist, also beispielsweise Geschäftsführer, zweitens leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht. Das könnte man auch wieder sehr weit verstehen, wird aber von der Rechtsprechung sehr einschränkend interpretiert.
Ja, wenn wir nochmal zurückdenken an die Definition der Leitenden beim Arbeitszeitgesetz, dann sieht man schon hier den Unterschied. Beim Arbeitszeitgesetz kommt es eben auf die Arbeitszeitautonomie an und im Betriebsverfassungsrecht sehr stark ist das Fokus sehr stark auf der maßgeblichen Führung des Betriebes.
Ja, genau. Erst im vergangenen Jahr hat der OGH erneut entschieden, dass es bei der Beurteilung der Eigenschaft als leitender Angestellter im Sinne des AVG nicht auf die Einordnung nach dem Arbeitszeit- oder Arbeitsruhegesetz ankommt. Das heißt, dass es durchaus vorkommen kann, dass Arbeitnehmer zwar nicht an die gesetzlichen Arbeits- oder Ruhezeiten gebunden sind, aber dennoch nicht als leitende Angestellte im Sinne des AVG gelten. Folge der Eigenschaft des leitenden Angestellten im Sinne des AVG ist, dass sie aus dem Geltungsbereich der Betriebsverfassung ausgenommen sind. Das hat weitreichende Konsequenzen. Sie werden nicht vom Betriebsrat vertreten, das heißt, sie dürfen bei Betriebsratswahlen weder wählen noch gewählt werden. Und auch Betriebsvereinbarungen, die der Betriebsrat mit ArbeitgeberInnen abschließt, etwa zur Arbeitszeit, Homeoffice oder Bonusregelungen, gelten für sie nicht. Aber der wohl wichtigste Punkt und der beschäftigt uns Anwältinnen in der Praxis am häufigsten, leitende Angestellte im Sinne des AVG genießen keinen allgemeinen Kündigungs- oder Versetzungsschutz. Das bedeutet, dass eine Kündigungsanfechtung aufgrund von Sozialwidrigkeit und Motivwidrigkeit durch leitende Angestellte ausgeschlossen ist und eine verschlechternde Versetzung rein individualrechtlich auf ihre Zulässigkeit zu prüfen ist. Dazu einiges in unserer letzten Folge. Letztlich kann eine Kündigung aber in Ausnahmefällen wegen Sittenwidrigkeit oder wegen Diskriminierung bekämpft werden.
Hier sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Gerade die Reichweite des Kündigungsschutzes führt in der arbeitsrechtlichen Praxis nämlich immer wieder zu Diskussionen und natürlich auch zu Prozessen. Denn ob jemand, der oder die nicht Geschäftsführerin ist, tatsächlich leitende oder leitende Angestellte ist, wird oft erst dann wirklich relevant, wenn das Arbeitsverhältnis in Schieflage gerät. Schauen wir uns also mal an, worauf es bei der Beurteilung der Eigenschaft als leitender Angestellter im Zusammenhang mit der Betriebsverfassung nach der Rechtsprechung ankommt. Du hast ja bereits angemerkt, die Definition im AVG ist wieder relativ weit gefasst.
Ja, bei der Frage, ob jemand als leitender oder leitende Angestellte gilt, ist der Einfluss der Arbeitnehmer auf die Betriebsführung ausschlaggebend. Im Fokus steht dabei vor allem eines, und zwar der Einfluss auf Personalentscheidungen. Also zum Beispiel, ob jemand selbstständig Arbeitsverhältnisse begründen oder beenden kann. Wichtig zu beachten ist aber, dass nicht der Titel auf der Visitenkarte zählt, also ob jemand Prokurist, Filialleiter oder Abteilungsleiterin oder Teamleiterin genannt wird. Entscheidend ist, welche Aufgaben und Befugnisse die Person tatsächlich im Unternehmen hat. Wenn jemand nur vorbereitend tätig ist oder die eigentlichen Entscheidungen jemand anders trifft, dann handelt es sich eben nicht um einen bzw. eine leitende Angestellte, auch wenn der Titel vielleicht etwas anderes vermuten lässt.
Ja, vielleicht nochmal das ganz aktuelle Beispiel aus der Rechtsprechung. Der Oberste Gerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der nach dem Geschäftsführer bestverdienende Mitarbeiter des Unternehmens als leitender Angestellter im Sinne des AVG einzustufen ist. Der Mitarbeiter hatte die Aufgabe, Entscheidungsgrundlagen für Investitionen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro zu ermitteln und zu bewerten.
Ja, das ging ja grundsätzlich nach viel Verantwortung, oder?
Ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, aber schon. Ja. Der OGH hat aber ganz klar entschieden, dass allein die Vorbereitung von Entscheidungen eben nicht ausreicht. Wer nur Informationen zusammenträgt, Vorschläge macht, auch wenn das noch so komplex ist, trifft eben keine für die Betriebsführung wesentlichen Entscheidungen. Und genau das ist der Knackpunkt. Leitende Angestellte müssen nicht nur mitarbeiten, sie müssen selbstständig und aktiv die Unternehmenspolitik beeinflussen können. In einem anderen Fall ging es um einen Filialleiter. Auch dieser hatte einiges an Verantwortung. Er durfte eigenständig Finanzierungsentscheidungen in einem bestimmten Rahmen treffen. Er organisierte Urlaube, ordnete Überstunden an und war stark auch in die Personalplanung eingebunden. Er konnte zum Beispiel Vorschläge zur Einstellung machen, hatte sogar ein Vetorecht gegen BewerberInnen und durfte bei Kündigungen Empfehlungen abgeben.
Ich höre bereits ein Aber heraus.
Ja, genau. Die letzte Entscheidung lag immer beim Vorstand und der waren die Vorschläge des Filialleiters nicht gebunden. Also vielleicht auch kein echtes Vetorecht. Auch hier hat der OGH entschieden, das reicht nicht. Trotz Führungsverantwortung und Einfluss im Alltag, leitender Angestellter im Sinne des AVG, war die Person nicht.
Ja, das sind sehr gute Beispiele dafür, dass nur weil jemand einen bestimmten Unternehmensbereich führt, das noch lange nicht heißt, dass er oder sie automatisch als leitender oder leitende Angestellte gilt.
Genau, zumindest im AVG. Umgekehrt müssen leitende Angestellte auch nicht vollständig weisungsfrei agieren können. Eine völlige Weisungsfreiheit gibt es im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nämlich eigentlich nicht. Werfen wir noch einen Blick auf Arbeitnehmer, bei denen die Eigenschaft als leitende Angestellte bejaht wurde.
Ja, auch hier gibt es natürlich Beispiele aus der Praxis. Da wäre zum Beispiel ein Hoteldirektor, der für den gesamten operativen Betrieb eines Hotels verantwortlich war, inklusive Personalverantwortung für rund 25 MitarbeiterInnen. Er hatte umfassende Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit Personalfragen und konnte eigenständig einstellen, kündigen und generell über den Ablauf im Haus bestimmen. Oder auch eine Gebietsleiterin, die ein Jahresbudget von 21 Millionen Euro verwaltet hat. Sie war nicht nur für die Budgetverantwortung zuständig, sondern auch fachlich und disziplinär für rund 100 MitarbeiterInnen verantwortlich. Sie konnte über Einstellungen und Kündigungen entscheiden und Versetzungen anordnen, also massiv in die Interessen des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin eingreifen. In diesen Fällen war für das Gericht eindeutig: Das sind leitende Angestellte.
Ja, damit sprichst du ganz gut diesen zwischen den leitenden Angestellten und den übrigen Arbeitnehmern im Betrieb bestehenden Interessenskonflikt an. Leitende Angestellte müssen eigenverantwortlich in die Interessen anderer ArbeitnehmerInnen eingreifen können. Also wenn der Vollzug personalbezogener Maßnahmen, zum Beispiel Kündigungen, vielleicht anderen Personen obliegt, kann es aber bei denjenigen, die für die dahinterliegenden Entscheidungen eigenmächtig befugt sind, um leitende Angestellte handeln. Also auch wenn die Personalabteilung, die Geschäftsführung etwas noch unterschreiben müssen, kann es trotzdem sein, dass wenn ich materiell der letzte Entscheider bin, dass ich dann wenn allen meinen Entscheidungen eigentlich stattgegeben wird, dann kann ich leitender Angestellter im Sinne des AVG sein. Wobei aber das Vorliegen der Zeichnungsbefugnis oder einer Vollmacht für Personalentscheidungen schon ein starkes Indizgewicht zukommt. Ganz zentral ist eben bei der Abgrenzung zwischen normalen und leitenden Angestellten im Sinne der Betriebsverfassung die Nähe der leitenden Angestellten zur Arbeitgeberseite. Dabei ist wichtig zu verstehen, die Zielrichtung der Ausnahmebestimmung im Arbeitsverfassungsrecht unterscheidet sich eben deutlich von jener im Arbeitszeitrecht.
Ja, ganz genau. Während es im Arbeitszeitgesetz, wie du schon erzählt hast, vor allem um freie Einteilung der Arbeitszeit und damit um operative Autonomie geht, steht im AVG die Interessenslage im Fokus. Und die ist bei leitenden Angestellten klar. Ihre Interessen sind im Gefüge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer näher beim Arbeitgeber angesiedelt. Durch ihre weitreichenden Entscheidungsbefugnisse brauchen sie keinen besonderen Schutz durch einen Betriebsrat. Und ehrlich gesagt, es wäre auch ein klarer Interessenskonflikt, wenn jemand einerseits über wesentliche Personalfragen entscheidet und andererseits die Belegschaft im Betriebsrat vertreten soll.
Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang Rechtsprechungsexegese machen, aber wir müssen hier jetzt einen Punkt machen aus Zeitgründen. Deshalb, Julia, kurzes Fazit zu den leitenden Angestellten.
Ja, leitende Angestellte nehmen im Arbeitsrecht eine Sonderrolle ein und das mit gutem Grund. Sie stehen an der Schwelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, tragen weitreichende Verantwortung und treffen Entscheidungen, die den Betrieb maßgeblich prägen. Genau deshalb gelten für sie in vielen Bereichen abweichende Regeln. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass Sie wieder dabei waren und wir hoffen, es war auch diesmal etwas Spannendes für Sie dabei.
Ja, und bevor wir uns verabschieden, für alle, die noch weiterhören, ein Hinweis in eigener Sache. Am 15. und 16. Jänner 2026 findet an der Universität Innsbruck die Fachtagung Matrix Organisationen und Arbeitsrecht statt. Und das ist ein gemeinsames Format der Universität Innsbruck, des Instituts für Arbeitsrechts und unserer Kanzlei.
2 Tage voller Praxis- und Wissenschaftsbeiträge rund um Betriebsverfassung, Entsendungen und Organisationsstrukturen in internationalen Unternehmen mit Referentinnen aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter arbeitsrecht@uibk.ac.at. Wir würden uns freuen, viele von Ihnen dort zu sehen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.